Also die Einstellung, das ist dann so, dass ich ja am liebsten eine natürliche Frau wäre und das aber nicht bin und auch nie sein werde.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Heute ist Lara bei mir und Lara bezeichnet sich selbst als transsexuell. Das heißt, sie hat sich zur Frau operieren lassen, was eben auch ihrem Lebensgefühl von Kindheitsbeinen an vollkommen entsprach. Und im Großen und Ganzen läuft sie ziemlich rund mit sich und trotzdem gibt es da einen Teil, den sie irgendwie doch nicht so richtig annehmen kann in ihrer Geschichte, den sie am liebsten verstecken möchte, wo auch ein bisschen Schamgefühle da sind. Und wir werden darüber sprechen, wie sie sich als ganze Person mit ihrem ganzen Leben und ihrer ganzen Lebensgeschichte voll und ganz annehmen kann. Ja, hallo Lara, herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo liebe Steffi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gern. Und worüber möchtest du sprechen?
Ja, also ich bringe heute das, oder mein Lebensthema ist Transsexualität. Ich bin eigentlich als Junge geboren und habe aber schon als Kind festgestellt, dass sich das nicht mit meinem inneren Gefühlsleben deckt und war auch schon als Kind sehr ein feminines Kind, ein zartes Kind. Und wenn man dann heranwächst, dann wird man natürlich auch mit den prototypischen Geschlechterrollen konfrontiert. Und ich habe mir dann als Kind auch schon gewünscht, ja, dass ich ein Mädchen wäre. Also, und dann in der Pubertät habe ich das ganz schnell auch ausgelebt. Also ich habe dann als Jugendliche in der Pubertät, ich habe mich schon geschminkt, ich habe die Haare wachsen lassen. Ja, das war auch in der Kleinstadt nicht einfach. Also ich bin auf Widerstand gestoßen, ich bin in der Schule gemobbt worden, gehänselt worden. Das war nicht schwierig, aber für mich war das immer schon klar. Also es gab keinen anderen Weg. Und ja, genau. Und dann
wo hast du aber, nochmal, das möchte ich verstehen, du bist in der Kleinstadt, du bist ein Junge, du schminkst dich als Mädchen. Wo hast denn du den Mut hergenommen?
Ja, das frage ich mich immer noch heute, manchmal. Es ist so, dass es vielleicht, kann es auch so erklärt werden, dass ich keine Vaterfigur in der Familie hatte, also auch keinen dominanten Vater, wo das vielleicht auf noch mehr Widerstand innerhalb der Familie gestoßen wäre. Das gab es halt auch nicht. Und ich bin auch bei Pflegeeltern groß geworden. Dadurch war ich per se schon rebellisch ein bisschen vielleicht als Kind, als Jugendliche. Und dass ich das so eben ausleben konnte. Und vielleicht wurde es auch von den Erziehungspersonen zunächst als mehr so androgynes Verhalten gesehen. Und ja, so kann man das vielleicht erklären. Und gut, man denkt nicht so viel nach als Jugendlicher wie als Erwachsener vielleicht.
Okay.
Vielleicht waren die Konsequenzen nicht so klar. Glück für mich, dadurch, dass ich den Weg dann gehen konnte und das einfach eiskalt auch gemacht habe. Ne?
Dein Verhältnis zu den Pflegeeltern, wie war das? Waren die unterstützend? Oder?
Ja, also das wurde natürlich zunächst totgeschwiegen und da wurde nicht drüber gesprochen. Und ich kann mich noch erinnern, dann habe ich das Thema auf den Tisch gelegt, aber das kam von außen eigentlich eher über Freunde und Bekannte und dann wurde ich unterstützt, das muss ich schon sagen. Das war aber allerdings auch viel später erst, ich glaube, das war so, als ich schon so 17, 18 war. Da muss ich sagen, also auch von meiner leiblichen Mutter hinterher muss ich sagen, was das angeht, bin ich nie auf Widerstand gestoßen oder überlegst dir nochmal oder so, nicht. Also vielleicht, weil es auch so offensichtlich war, weil es allen eigentlich schon klar war. Und dann habe ich vor 20 Jahren ungefähr dann die lang ersehnte geschlechtsangleichende Operation erhalten in 3 Schritten, um primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale herzustellen. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich sag mal so kosmetisch umzubauen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das waren natürlich als Jugendliche und als junge Erwachsene mein größter Wunsch zu der Zeit und mein größtes Anliegen, mein Anstreben. Ich habe alles dafür getan. Vielleicht auch in dem naiven Glauben, so dass danach ich meine Vergangenheit ablegen kann und mein Leben leben kann, so wie ich das will, wie ich das für richtig halte. Aber es ist natürlich so, dass das ein Teil meines Lebens bleibt, für immer. Im Alltag jetzt vielleicht nicht, sage ich mal. Ich gehe in der Masse unter, ich falle jetzt nicht auf als Trans, also ich werde als Frau gelesen. Es gibt immer mal den Fall, dass jemand vielleicht zweifelt oder zweimal hinguckt, aber eigentlich selten, muss ich sagen. Ne? Ich habe vielleicht mit der Stimme habe ich auch Glück gehabt, so dass ich da gar nicht so konfrontiert bin mit dem Alltag, zumal, wie gesagt, die OP jetzt auch schon 20 Jahre zurückliegt. Aber wenn es dann natürlich an das Zwischenmenschliche geht, an Beziehungen, an Sexualität, ist es so, dass es schon vielleicht bemerkt werden kann. Der eine oder andere bemerkt es vielleicht schon. Oftmals wird es dann auch direkt thematisiert, aber viele sind vielleicht auch taktvoll und thematisieren es in dem Moment dann nicht, aber ziehen sich dann zurück natürlich. Oder aber es gibt auch den Fall, dass es nicht bemerkt wird. Und dann stellt sich für mich die Frage, ja, da das ja so ein großer Teil meines Lebens ist, wann rücke ich mit der Sprache raus? Wann sage ich das? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich bin auch natürlich ein bisschen von Verlustangst geprägt und ich habe vielleicht auch nicht so ein gutes Selbstwertgefühl, dass es dann für mich dann so ist, dass ich mich dann, wenn ich es thematisiere oder wenn ich es thematisiert habe, dann auch nicht mehr so, also ich denke vielleicht, ja, das ist ein Nachteil für mich. Das wirkt sich für mich als Nachteil in der Beziehung aus. Könnte sich das als Nachteil auswirken?
Mhm. Ne? Also einerseits hast du das gemacht und bist irgendwie so froh, jetzt endlich als Frau leben zu dürfen. Und auf der anderen Seite hast du auch ein bisschen Komplexe deswegen.
Es ist schon so, ja, dass ich manchmal denke, wenn ich jetzt natürlich einen heterosexuellen Partner habe, der es ja gewohnt ist, mit Frauen zusammen zu sein oder Frauen liebt, dass da vielleicht so ein Restzweifel bleibt, okay, sieht er mich so, wie ich wahrgenommen werden möchte, wie ich mich fühle, wie ich eigentlich bin. Und ja.
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Ja. Kannst du ihn das nicht fragen?
Ja, das ist eben
die Schwierigkeit. Thematisierst du das? Ja, das? Weil ich höre so viele Gedanken bei dir raus, dass du so innerlich so denkst. Mhm. Aber sprichst du denn dann nicht mit einem Partner darüber?
Am liebsten nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem für mich. Nicht nur jetzt einem Partner gegenüber, sondern zum Beispiel, wenn ich jetzt auch neue Freunde kennenlerne. Ich habe Freunde, die es nicht wissen. Also, denen ich das nie gesagt habe. Warum? Weil es ist für mich vielleicht ein Stück weit ein Teil von mir, den ich auch verleugne, sag ich mal. Mhm. Und am liebsten, also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es so, dass ich mir wünschen würde, ich wäre einfach als natürliche Frau, biologische Frau geboren worden. Und dieser Teil würde gar nicht existieren in meinem Leben.
Ne? Ja.
Und das dann, das ist jedes Mal dann für mich eine Offenbarung und ich habe auch das Gefühl danach, ich werde nicht mehr so gesehen, wie ich gesehen werden möchte. Also ich meine, heutzutage ist natürlich die Gesellschaft sehr damit konfrontiert und die Menschen sind viel offener und viel toleranter geworden. Aber ich habe immer das Gefühl, ich werde dann als bisschen als Freak vielleicht gesehen oder nicht mehr um meiner selbst willen wahrgenommen, nur noch darauf reduziert. Mhm. Was ja auch natürlich dann sich so anfühlt, weil wenn, angenommen, ich habe jetzt Freundschaften seit ein paar Jahren und ich sage das dann, dann nimmt dieses Thema ja auf einmal so einen Raum ein, verständlicherweise, die Person möchte ja natürlich auch alles darüber wissen, wann ist es gewesen, wie läuft das. Aber ich muss sagen, das stört mich dann.
Mhm.
Ne? Ja.
Ja, mit welchem Selbstbild von dir selbst hängt das zusammen? Das heißt, du hast ja da selber eine Unsicherheit, ne? Die du ja auch formulierst.
Ja.
Und diese Unsicherheit versuchst du meistens dadurch zu kompensieren, dass es eben möglichst nicht nach außen dringt. Mhm. Aber dahinter verbirgt sich ja eine Einstellung zu dir selbst. Kannst du mal versuchen, die zu formulieren?
Ja, also die Einstellung, das ist dann so, dass ich ja am liebsten eine natürliche Frau wäre. Und das aber nicht bin und auch nie sein werde.
Also ist die Einstellung sowas wie, ich bin keine richtige Frau?
Soweit würde ich eigentlich gar nicht gehen, ehrlich gesagt.
Versuch's mal mit deinen Worten.
Also es ist wirklich so, dass dann, also wenn es dann Thema ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde als Freak gesehen, als vielleicht gestörte Persönlichkeit oder so.
Ja. Aber oft, deswegen frage ich danach, oft projizieren wir ja in die Köpfe der anderen, was wir selber über uns denken. Mhm. Hat das irgendwas damit zu tun, was du auch selber über dich denkst? Ist da irgendwas, wo du denkst, du bist ein Freak oder du bist irgendwie...
Nee, also das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich fühle mich angekommen. Ich fühle mich eigentlich ich selbst. Ich fühle mich ausgeglichen, was das angeht. Also ich liebe meinen Körper mittlerweile auch, was viele Jahre ja nicht der Fall war. Mhm. Ich kann auch Sexualität auch gut leben und nee.
Ja, Lara hat ja berichtet, dass sie Angst hat, dass andere Leute sie irgendwie so als Freak wahrnehmen könnten. Und da ich ja als Psychologin weiß, dass wir eigentlich immer unser Selbstbild in die Köpfe der anderen projizieren, habe ich sie natürlich gefragt, ob sie das denn selber auch so sieht. Und da habe ich richtig gemerkt im Gespräch, wie sie da so ein bisschen erschrocken war und das dann auch von sich gewiesen hat. Aber im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass im tiefsten Inneren da eben doch etwas dran ist und auch Lara, wie wir alle nämlich, ihr Bild, das sie von sich selber hat, in die Köpfe anderer hineinprojiziert.
Aber das ist schon so, dass es ist wahrscheinlich dadurch, dass ich ja auch sehr viel ausgegrenzt und gehänselt wurde, schon als Kind, weil ich schon immer anders war, dass diese Angst in mir sitzt, dass das sich wiederholen könnte, wenn ich mich offenbare.
Und dann glaube ich aber auch, weil ich ja eben sagte, man projiziert ja oft in die Köpfe der anderen oder hat da seine Unsicherheiten, wo man sich selber so fühlt, dass dieses ausgegrenzte, das gehänselte Kind ja noch in dir steckt. Mhm. Also, dass du diesen Teil noch fühlen kannst.
Ja, ja.
Und dass das dieser Teil ist, also das, sozusagen dein inneres Kind, was sich einfach unsicher fühlt.
Das auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Ja, genau. Also das kleine gehänselte Kind ist in mir und es hat praktisch auch Angst, wieder in den Mittelpunkt gezogen zu werden aufgrund dieser Geschichte und ausgegrenzt zu werden oder verurteilt auch zu werden. Mhm. Also ich habe auch schlimme Jahre durchgemacht aufgrund dessen. Und so kann man es runterbrechen. Doch das schon, das würde ich schon sagen.
Okay, ich denke, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir da ja eigentlich von deinem inneren Kind oder wie ich immer sage, von deinem Schattenkind sprechen. Und das ist der Junge damals, der ein Mädchen sein wollte und deswegen ausgegrenzt und gehänselt wurde.
Ja, also ich würde sagen, dass ich damals schon ein Mädchen war.
Aber offiziell warst du noch ein Junge.
Offiziell natürlich, klar.
Genau.
Aber ja.
Also so haben dich die anderen gesehen.
Genau, so haben mich die anderen gesehen, ja. Genau.
So. Und das steckt halt tief in dir und das ist noch nicht verheilt, die Wunde.
Das, ja, auf jeden Fall, ja. Genau.
Und wenn ich das richtig heraushöre, ist deine Schutzstrategie eigentlich dieses kleine Mädchen zu verstecken,
also,
um es zu beschützen, damit ihm nicht mehr wehgetan wird.
Ja. Es ist natürlich auch, ich sag mal, für mich der einfachste Weg, dann, ne, um einfach auch selbst nicht mehr mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Das einfach gar nicht zum Thema zu machen. Ne?
Und wie so oft sind es ja aber letztendlich dann auch die Schutzstrategien, mit denen wir uns belasten. Und das höre ich bei dir auch raus, weil durch dieses Versteckspiel, dieses nicht zeigen wollen, auch natürlich deine Verletzbarkeit in dem Punkt nicht zeigen wollen, kommst du auch wieder ein Stück weit in die Klemme, ne?
Natürlich, ich kann ja irgendwo auch nicht authentisch sein, ne?
Ja.
Also zum Beispiel in meiner letzten Beziehung, die auch einige Jahre ging, da war es so, ich bin mir sicher, der Mann hat das gemerkt, früher oder später. Aber ich habe das nicht über die Lippen gemacht, das Thema. Ich habe das nicht aussprechen können für mich. Für ihn wird es wahrscheinlich auch schwer gewesen sein, weil vielleicht hätte er es ja sonst irgendwie angesprochen. Oder vielleicht hat er auch gemerkt, wie sehr das für mich vielleicht schwierig ist und so, dass es gar nicht so auf den Tisch kam. Es war wie ein rosa Elefant, der im Raum ist. Also so empfinde ich das. Ne? Mhm. Und dadurch fehlt ja vielleicht ein Stück Authentizität für mich in der Beziehung. Wenn jemand um diesen großen Teil von mir nicht weiß, kann ich dann wirklich authentisch sein, also ich selbst auch sein. Mhm. Ne? Aber da bleibt natürlich die Angst vor Ablehnung.
Genau. Ja. Das ist ja letztlich einfach die Angst vor Ablehnung, wenn ich mich wirklich zeige. Und diese Angst vor Ablehnung ist ja die Ablehnung, die du eben auch früher öfter erfahren hast.
Genau, also genau, ja.
Das sind diese alten Erfahrungen.
Natürlich, ja.
Jetzt ist ja die Frage, wie könntest du dieses kleine Mädchen in dir, das so viel Angst hat vor Ablehnung und diese Erfahrung gemacht hat, ja, eigentlich besser integrieren, also liebevoller an die Hand nehmen und mehr Teil deines Lebens sein lassen, also dass das einfach Raum haben darf.
Ja.
Denn im Grunde genommen, indem du es versteckst und beiseite schiebst, behandelst du es ja nicht wirklich gut, weil du es ihm wieder bestätigst, du, für dich muss man sich schämen, dich darf man nicht zeigen.
Ja, das stimmt, ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber es ist ja so.
Das ist ja die Botschaft an dich selbst.
Im Grunde schon, ja. Also auch so, als sei das was Schlimmes. Aber es ist es ja nicht. Also ich bin ja meinen Weg gegangen. Ich habe das ja durchgezogen und nicht einen Tag jetzt bereut. Ne?
Und deswegen habe ich eben nach deinem Selbstbild gefragt, weil wenn du denkst, das ist was Schlimmes oder dich selbst oder diesen Teil in dir so behandelst, als wäre es was Schlimmes, das man verstecken muss, dann ist ja klar, dass du natürlich denkst, dass die anderen Menschen das auch so sehen würden.
Ja, ja.
Ich frage mal anders.
Ja.
Gibt es irgendeinen Aspekt deiner selbst? Das kann auch eine Kleinigkeit sein, ja. Das können deine Hände sein, das kann eine Fähigkeit sein, das kann irgendwas sein. Das kann eine Charaktereigenschaft sein, wo du ein richtig gutes Selbstwertgefühl hast. Du sagst, dazu kann ich voll stehen, das finde ich voll gut an mir.
Also ich bin schon ein offener Mensch, sehr offener Mensch, gesellig und ich kann auch gut auf Menschen zugehen. Aber zum Beispiel, wenn ich dann, ja, also es war so, zum Beispiel bei einer alten Arbeitsstelle.
Warte mal, jetzt für diese kleine Übung möchte ich darauf hinaus, dass es kein Aber gibt.
Okay, gut.
Sondern irgendetwas, egal was an dir, wo du sagst, finde ich gut, uneingeschränkt, Punkt, stehe ich zu.
Okay, okay. Ja, meine Offenheit und die Fähigkeit, auch auf Menschen zugehen zu können.
Okay, da sagst du, finde ich gut, ist eine tolle Eigenschaft.
Ja.
So, und wenn ich dafür jetzt jemanden kritisieren würde, wie würdest du damit umgehen?
Wie würde ich damit umgehen?
Ja, wenn da jetzt jemand käme, du, weißt du was, ich finde deine Offenheit und du gehst auch mal so offen auf andere Menschen zu und bist so gesellig. Ich finde das irgendwie doof. Ich finde so introvertierte Leute, die ganz viel für sich behalten und sich sehr zurückhalten in zwischenmenschlichen Kontakten, die finde ich viel besser. Wie würdest du damit umgehen?
Ja, dann würde ich sagen, ich bin so. Das lässt sich ja auch nicht ändern und dann kommen wir nicht zusammen. Ne? So, das.
Ja, und du würdest auch lachen dabei.
Ja.
Genau. Genau. Und genau das meine ich. Das heißt, in dem Punkt, wo du 100% zu dir stehen kannst und auch zu diesem kleinen Mädchen in dir stehen kannst, ist ja es eigentlich ziemlich puppegal, wenn andere Menschen damit nicht umgehen können. Und dann kümmerst du dich um die Menschen, die dich gut finden, die dich cool finden, die alles, auch deine Geschichte, die eben zu dir gehört, cool finden, die dich als Mensch mögen und der Rest wäre ja relativ egal, weil du dazu stehst. Und das ist das mit dieser Selbstsicherheit. Also in dem Maße, wo es uns selbst gelingt, uns selbst zu akzeptieren, sind wir ja gar nicht mehr so abhängig von der Zustimmung im Außen.
Ja.
Na, weil wir sagen, ich finde das gut so, so bin ich eben und da draußen gibt es genügend Leute, die mich so nehmen, wie ich bin. Und die Leute, die es nicht tun, die müssen es auch nicht, die können sich ja mit anderen Dingen befassen. Die müssen,
so. Das ist ein gutes Beispiel gewesen. Und das habe ich jetzt noch gar nicht so, also rational habe ich natürlich schon oft gedacht, okay, wenn jetzt die Person mich jetzt aufgrund dessen ablehnt, dann hätte ich sowieso, ob es jetzt ein Partner ist, hätte ich sowieso keine Partnerschaft mit ihm haben wollen. Oder aber wenn es jetzt im freundschaftlichen Bereich ist, wäre ich mit der Person nicht zusammengekommen, weil die wäre ja dann auch nicht tolerant oder was auch immer. Aber das dann wirklich zu fühlen und in diese Ablehnung zu gehen praktisch, diese Ablehnung dann zu erleben, ist ja, nochmal eine Hemmschwelle für mich dann. Aber im Grunde sollte man das auch, also ich werde jetzt an das Beispiel mit der Offenheit vielleicht öfters mal zurückdenken.
Ja, also ja. Es geht darum, denke ich, damit du dich besser fühlst, mhm, mit dir und mit zukünftigen Partnern, mhm, und allem, dass du dieses kleine Mädchen, mhm, stark an die Hand nimmst, mhm, es richtig lieb hast und tröstest, mhm, dass es da sein darf,
ja,
ja, und einen guten Platz in deinem Leben findet, dass es mitspielen darf,
ja,
ja, und nicht ausgeschlossen wird, mhm, dass du es in den Arm nimmst und dass es ein echter Teil von dir wird.
Ja. Ja,
also ein sichtbarer Teil auch, ja. Geliebter und auch ein sichtbarer Teil, ja, von dir wird.
Ja, weil es da so viel auch von mir ausmacht, ne? Im Grunde, ja.
Mhm.
Ja. Ja.
Also im Grunde genommen müsstest du diesem kleinen Mädchen in dir eine gute Mama sein.
Ja, im Grunde genommen, ja. Das könnte das Kind sein, was ich nie haben werde.
Genau. Und um das du dich kümmern darfst, mhm, durch eine sehr liebevolle Ansprache,
ja,
Trost auch.
Mhm.
Vielleicht können wir dazu mal eine Übung machen, wenn, mhm, du magst.
Sehr gerne, ja.
Stell dir jetzt einfach mal eine Situation vor, an die du dich erinnern kannst,
mhm,
wo du gehänselt wurdest.
Mhm.
Genau, magst du vielleicht eine kurz erzählen? Greif mal eine raus in deinem Leben. Muss jetzt nicht gerade die allerallerschlimmste sein für die Übung, vielleicht so mittelschlimm.
Ja.
Erstmal, um es auch ein bisschen zu üben.
Ja, also es war ja schon immer so, wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Schule zum Beispiel von einem Klassenraum zum anderen gegangen bin, das war schon so ein Running Gag. Ich hatte so einen bestimmten Spitznamen, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Das wurde mir dann zugerufen und ja. Also das hatte sich schon so etabliert in der Schule und es war, ob ich von einem Klassenraum zum anderen gegangen bin oder auf Toilette, ich habe immer diesen Namen gehört. Ne?
Mhm.
Ja.
Okay, und jetzt, mhm, die Situation ist da.
Mhm.
Was fühlst du, wenn du dich daran erinnerst? Also welches Gefühl ist dann da, wird da aktiviert?
Also es ist ja eine Zurückweisung, es ist Ablehnung, also
Schmerz.
Schmerz natürlich. Ja.
Mhm. Schmerz.
Ja.
Und Scham auch oder nur Schmerz?
Ein bisschen Scham auch mit dabei, weil natürlich ja, man wird so bloßgestellt vor allem.
Genau. Ablehnung, ja, löst ja auch oft, ja, eine Beschämung aus.
Ja.
Und jetzt machst du sozusagen, nimmst du eine Bewusstseinsspaltung vor.
Mhm.
Also das eine ist das kleine Mädchen, was beschämt wird, auch mit, ja, diesem schrecklichen Namen.
Mhm.
Und das andere ist die große Sarah,
mhm,
die jetzt quasi eine liebevolle, mütterliche Haltung zu dem kleinen Mädchen annimmt. Und was würde die große Sarah jetzt machen? Was würde die tun? Wie würde sie mit dem kleinen Mädchen sprechen?
Ja. Die würde hingehen zu dem kleinen Mädchen, sich runterducken und sagen, du bist gut so, wie du bist. Das ist, stimmt nicht, was sie zu dir sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Und du bist nicht falsch, sondern die anderen sind falsch.
Mhm.
Du bist richtig so, wie du bist.
Du bist richtig so, wie du bist. Und warum sind die anderen falsch? Damit die das auch noch mehr versteht.
Ja, weil sie das vielleicht nicht kennen und nicht einordnen können. Und das ist deren Problem.
Ja.
Also deren,
genau,
falscher Umgang damit.
Genau. Ne? Weil es nicht fair ist, andere auszugrenzen.
Genau.
Und weil die Gesellschaft ein Stück weit einfach falsch ist.
Ja.
Und viele falsche Normen in der Gesellschaft,
ja,
sind, die dazu führen, dass, mhm, Menschen, die anders sind als der Durchschnitt, oft ausgegrenzt,
ja,
werden. Aber da liegen die anderen falsch, die Gesellschaft falsch und, ja, du bist total richtig.
Ja.
Und eine gute Mama wird bestimmt auch sagen, ich habe dich ganz doll lieb.
Auf jeden Fall, ja. Das würde ich auch sagen.
Na, und ich bin stolz auf dich, mein Schatz.
Ja.
Dass du so mutig bist. Dass du so ein mutiges kleines Mädchen bist, dass du dir das traust und immer wieder,
ja,
obwohl die anderen dich hänseln. Ich bin so stolz auf dich. Du hast wirklich das tapfere Herz einer Freiheitskämpferin in dir.
Ja. Ja. So würde ich es auch formulieren. Ja. Mhm.
Die Übung, die ich hier mit Lara mache, ist eine Übung, die ich sehr gern mache und die viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen mit ihren Klienten machen. Nämlich, dass man ganz bewusst eine Bewusstseinsspaltung herbeiführt, indem man diesen kindlichen Anteil, der so verletzt ist und traurig und beschämt ist, trennt von dem erwachsenen, vernünftigen Anteil, den man in sich hat. Weil normalerweise vermischen sich diese Anteile. Das heißt, man identifiziert sich dann so sehr mit diesem alten Kindergefühl, was auch bei Lara der Fall ist, dass sie immer wieder so dieses Gefühl hat, irgendwie bin ich nicht in Ordnung oder ich muss mich irgendwie schämen oder ich werde halt irgendwie auch abgelehnt. Und dann wird man vereinnahmt von dem Gefühl, aber da, wo man anfängt, das zu trennen und mit dem erwachsenen Ich ein bisschen drauf zu gucken und diesen kindlichen Anteil sozusagen an der Hand nimmt, so wie wir es getan haben, kann man in diesen Prozess der Selbstheilung einsteigen, indem man eben mit Hilfe des erwachsenen Verstandes die Dinge viel, viel klarer einsortieren und erkennen kann dass der eigene Selbstwert nicht davon beschädigt werden kann, wie andere Menschen sich einem gegenüber verhalten, sondern dass der eigene Selbstwert davon unangetastet ist. Und das ist eine Erkenntnis, die kann der reflektierende Verstand leisten. Aber der verletzte innere Anteil der Emotionen, des Gefühls des inneren Kindes kann diese Arbeit nicht leisten. Dafür brauchen wir unseren Verstand. Und in vielen psychotherapeutischen Studien zu dem Thema hat sich gezeigt, dass wir wirklich mit Hilfe des Verstandes unsere Emotionen regulieren und verändern können. Und das ist das, was hier letztlich auch stattfindet in der Übung. Was macht das jetzt mit dir?
Also ich fühle jetzt so eine Erleichterung, ein Stück weit. Und ich habe mir jetzt die Situation vorgestellt, wie ich da in dem Hausflur stehe als kleines Kind. Und ja, als hätte ich Rückhalt, so mehr Rückhalt, mhm, und ich fühle mich unterstützt, mhm, von mir selbst, ja.
Gut.
Ja.
Das ist eine Übung, die du nicht oft genug machen kannst, mhm, aber wir können auch sogar noch einen Schritt weiter gehen.
Ja.
Du kannst dir eine Situation, du nimmst dieselbe Situation von eben, wenn du, mhm, magst.
Ja.
Und das sind ja alles Geschichten im Kopf mit Bildern im Kopf.
Mhm. Ja.
Und es gibt eine Methode, die kommt aus der, ich glaube, aus der Schematherapie, mhm, ist egal. Du veränderst jetzt die Szene.
Mhm.
Du kannst dir also vorstellen, die Szene löst sich auf in dem Sinne, dass dir zum Beispiel geholfen wird.
Mhm.
Ja, dass jemand reinkommt,
ja,
und sagt, pass mal auf, Kinder so und so. Oder dass Superman kommt, also deiner Fantasie ist jetzt überhaupt kein Einhalt geboten. Du kannst jetzt mal die Szene so kreieren,
mhm,
dass nicht nur die Mama lieb ist und dich tröstet irgendwie nach der Schule, sondern dass in der Szene etwas passiert, wo dir richtig aktiv Hilfe und Unterstützung zuteil wird.
Mhm. Ja, beispielsweise, wir hatten ja, also das Bild von der Kriegerin hat mir ja schon sehr gut gefallen. Stelle ich mir natürlich eine weibliche Kriegerin vor, die dann erscheint auf dem Flur und ja, sich hinter mich stellt und sagt, vielleicht zu den anderen sagt, das Kind ist gut so, wie es ist, es ist perfekt, tretet vielleicht zurück und seid einfach leise. Ja, vielleicht noch das Kind hochnimmt, mich hochnimmt in dem, ja, Moment, ja.
Dich hochnimmt?
Ja. Und vielleicht auf ihre Schulter setzt oder...
Ja. Ja. Und du bist eine fantastisch coole Kriegerin, wo alle anderen Kinder total neidisch sind, dass, genau, so eine, ja, coole Kriegerin auftaucht und dieses Kind beschützt.
Ja.
Und alle Kinder merken, wow, dieses Kind muss was ganz, ganz Besonderes sein.
Ja. Ganz genau. Ja, fühlt sich gut an. So eine alternative Geschichte, ne?
Genau, weil es ist ja, ja hirntechnisch so, dass immer die alten Bilder ablaufen.
Ja.
Und diese alten Bilder immer zu denselben alten Gefühlen führen und diese alten Gefühle wieder zu denselben alten Verhaltensweisen führen. Das sind ja immer Verkettungen von ganzen Reaktionsmustern. Und indem wir diese Bilder verändern, können wir auch unsere Reaktionen verändern und einfach auch ein Stück weit Gerechtigkeit herstellen.
Ja, fühlt sich auf jeden Fall gerechter an, als die Realität gewesen ist.
Genau, Gerechtigkeit und damit auch Schutz und ein Stück weit Sicherheit herstellen, weil dieses Kind wurde jetzt auch beschützt. Mhm. Es gibt einfach mehr Sicherheit.
Ja.
Und das ist ja, was wir alle so dringend brauchen, ist Sicherheit.
Ja.
Und durch die liebevolle Selbstannahme dieses Kindes eben auch nochmal die Selbstsicherheit. Und dass das mit der Zeit einfach das Gefühl reduziert und auch irgendwann beseitigt, dass du dich in irgendeiner Weise verstecken müsstest, dass du dich für irgendwas schämen müsstest, dass du irgendwie nicht richtig wärst. Denn das ist ja das, was eigentlich immer passiert, auch zwischen Eltern und Kindern. Jetzt haben wir es hier mit der Schule und über deine Eltern haben wir ja noch gar nicht geredet. Du hattest auch eben erzählt, dass du bei Pflegeeltern aufgewachsen bist. Da scheint ja auch einiges nicht so ideal gelaufen zu sein. Aber es ist ja auch das, was zwischen Eltern und Kindern passiert. Die Eltern machen irgendwas und das Kind denkt immer, ich bin der Fehler. Und das ist ja auch, was in dir tief drin steckt. Du denkst, ich bin der Fehler und nicht die anderen. Und indem du dir auf so eine liebevolle Art und Weise klar machst, ich war und bin vollkommen richtig. Und die anderen haben sich falsch verhalten.
Ja. Ja, diese Übung muss ich oft wiederholen. Ja.
Und dann, und das wäre ja der Weg zu mehr Beziehungssicherheit und überhaupt zu mehr Selbstsicherheit, dich in allen Aspekten deines Lebens und deiner Geschichte annimmst.
Ja.
Und sagst, das gehört eben alles zu mir. Das ist Teil meiner Geschichte, das bin ich.
Ja. Mehr zu sich selbst stehen.
Ja. Und dann wirst du ja viel weniger angreifbar. Deswegen habe ich dich eben gefragt, wie ist das mit den Eigenschaften, die du uneingeschränkt gut findest?
Ja.
Da wird es dich nicht besonders jucken, wenn dich jemand dafür kritisiert.
Genau, ja.
Guck mal in die Zukunft und stell dir vor, dass das kleine Mädchen in dir, was ja im Moment noch verletzt ist, durch die Erwachsene in dir sehr viel Trost und Heilung erfährt. Was würde sich verändern in der Zukunft, in der Art und Weise, wie du deine Beziehung lebst? Und damit meine ich jetzt auch nicht allein Liebesbeziehungen, sondern auch zu anderen Menschen. Was würde sich verändern, wenn du in die Zukunft guckst?
Also ich denke auf jeden Fall, dass mein Selbstwert sehr gesteigert werden würde dadurch. Und ich auch authentischer sein kann. Ne? Denn wenn dieser Teil ist es ja dann ein Teil von mir, den ich dann akzeptiere. Schlussendlich. Und ich würde mehr zu mir selbst stehen. Und selbst wenn ich dann auf Ablehnung stoße oder stoßen würde, wäre das ja nicht mehr so schlimm für mich. Also wenn ich jetzt, ich denke jetzt noch an das Beispiel mit der Offenheit oder mit der, wenn ich jetzt dafür kritisiert werden würde, wäre es mir ja auch wirklich egal, wenn jemand aufgrund dessen dann nicht mehr zu mir steht. Und das wird dann wahrscheinlich noch potenziert dadurch, dass das ja noch ein größerer Teil meines Lebens ist. Ja.
Und wenn jetzt.
Ich wäre auch freier, denke ich.
Freier, also genau. Freier. Und jetzt, ich glaube, du bist im Moment Single.
Im Moment bin ich Single, genau, ja.
Jetzt stell dir vor, du würdest dich nochmal verlieben und da wäre eine Anbahnung. Was sind so deine Bilder, deine Gefühle, wenn du dir das vorstellst, unter der Bedingung, das kleine Mädchen wäre geheilt?
Ich stelle mir vor, wie glücklich ich wäre, dass mein Partner vollkommen darüber Bescheid weiß, über meine Vergangenheit und mich akzeptiert. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, weil ich so offen war oder bin. Denn wenn ich merke ja auch, wenn mein Gegenüber das weiß oder gerade auch in der Partnerschaft und der mich akzeptiert, dass ich ihn dann umso mehr auch mag. habe ich auch das Gefühl, die Personen, die es wissen und die mich akzeptieren, so, da ist nochmal eine ganz andere Bindung. Und ja, das wird in der Partnerschaft auch so sein.
Weil es eben eine ganz authentische Bindung
auch ist. Genau, ne? Weil ich vielleicht auch dann anders bin. Ja. Ne? Im Grunde.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das war eben so ein bisschen implizit, du würdest das dann relativ früh offen kommunizieren oder wie wäre das dann?
Ich würde das offen kommunizieren ziemlich früh, wenn, ja, genau, wenn ich, ich meine, ich muss daran arbeiten natürlich, ne, das darf nicht so schlimm für mich sein, das zu sagen, also ne, wir gucken ja in die Zukunft, das Kind wird nicht mehr versteckt, das Kind ist geheilt, sage ich mal, und Teil der erwachsenen Frau, also werde ich es dann natürlich ziemlich schnell kommunizieren und auch vielleicht gar nicht so ein Thema daraus machen, vielleicht auch mehr beiläufig und sagen, ja, so, das ist so. Mhm. Vielleicht auch gerne zu einem frühen Stadium, aber das wäre eigentlich meine Traumvorstellung.
Ja.
Ne, zu einem frühen Stadium, sodass ich zu einem frühen Zeitpunkt, ja, das ist wäre meine Wunschvorstellung, ja.
Okay.
Genau.
Ja, hier bitte ich Lara mal, ihren Blick in die Zukunft zu richten, obwohl wir ja sonst sehr viel mit der Vergangenheit arbeiten. Weil das, was wir uns vorstellen können, das können wir auch tun. Also unsere Imaginationsfähigkeit, die ist ja ganz, ganz krass bei uns Menschen. Und letztlich tun wir das ja oft im Negativen. Wir stellen uns irgendwas Negatives vor und glauben fest daran. Und in dem Moment, wo ich aber wirklich in die Zukunft gucke und sozusagen mit meinem geheilten Selbst in der Zukunft agiere, erzeuge ich Bilder und Visionen in meinem Kopf. Und wenn ich mir das vorstellen kann, dann werde ich das irgendwann auch tun können. Das heißt, wir haben hier die Kraft der Vorstellung im Positiven für die Zukunft genutzt. Und du kannst dir jetzt aber vorstellen, aufgrund dessen, was wir hier heute besprochen haben, dass dir das auch gelingen kann.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Und ich denke auch, je eher ich damit offen umgehe, umso weniger habe ich ja zu verlieren, im Grunde genommen.
Ja, das stimmt. Die Fallhöhe ist nicht so hoch.
Genau. Ne? Und je länger natürlich man wartet und man kommt dann damit raus, dann hat man ja schon auch mehr investiert in die Beziehung oder Freundschaft oder was auch immer. Und wenn dann natürlich eine Ablehnung kommt, das ist ja dann nochmal schwieriger.
Ja, ne? Ja, richtig.
Genau, also Ziel ist es schon, früh damit offen umgehen zu können.
Ja, ja.
Das ist das Ziel, ja. Und ja, genau.
Und ich denke, wenn du jetzt diese Übung praktizierst, die wir gemacht haben, und es gibt natürlich noch weitere Übungen, hält ich ja keiner davon ab.
Ja.
Auch meine Bücher zu lesen.
Natürlich,
mit
na klar.
Und,
ich bin dabei.
Aber ich denke, man braucht gar nicht so viele Übungen. Also meine Überzeugung ist, wenn man ein, zwei gute Übungen hat, die man gut wiederholen kann, dann kann man damit unheimlich viel erreichen. Mhm. Und das Selbstbild und das Fremdbild ist halt oft, die weichen halt sehr voneinander ab. Mhm. Und ich will dir einfach jetzt so am Ende unseres Gesprächs noch mitgeben, dass aus meiner Sicht, die ja jetzt ganz außen ist und deine Verletzung nicht erlebt hat, weil ich ja nicht du bin, für mich, um dir einfach mal so ein Fremdbild zu geben, das völlig selbstverständlich und auch toll wäre, mit jemandem so spannendem wie dir befreundet zu sein. Erstmal von deiner Art, weil du wahnsinnig sympathisch bist ein Freundestyp, aber auch von dieser Geschichte, wenn das alles dazugehören darf, wenn das alles eins sein darf, dann ist das toll, das ist spannend, das ist einfach toll und das darf einfach da sein. Es gibt überhaupt keinen Grund, dich da klein zu machen oder einen Anteil von dir zu verstecken.
Ja,
und
vielen Dank.
Ganz, ganz viele Leute sehen das so.
Ja.
Und die Leute, die es nicht so sehen, die brauchst du nicht.
Ja, unterm Strich ist es ja einfach so, ne? Ich muss ja nicht um Anerkennung buhlen bei Personen, die mich ablehnen.
Richtig.
Ja.
Und je mehr du es schaffst, dich selber so zu sehen, desto selbstverständlicher wirst du so mit anderen Menschen umgehen.
Ja.
Und desto selbstverständlicher werden die dich akzeptieren.
Genau, also mein Wunsch ist so eine Selbstverständlichkeit, mit dem Thema umgehen zu können. Das ist auch ein gutes Wort, was das betrifft. Ja. Ja.
Okay, dann hoffe ich, dass du damit weitergehen kannst.
Ich nehme viel mit für mich. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Ja, viele schöne Beispiele, die ich auf jeden Fall anwenden werde in Zukunft, um toleranter auch mit mir selbst zu sein. Ne?
Eben.
Ja.
Damit hast du ja eigentlich schon mal was ganz Wichtiges gesagt. Wenn du mit dir nicht tolerant bist, kannst du nicht erwarten, dass andere es sind.
Ja, das stimmt, ja.
Also geht nicht.
Ja,
genau. Also wenn ich der festen Überzeugung natürlich bin, dass ich dunkle Haare habe, kann ich nicht erwarten, dass jemand mich blond sieht. Und wenn du der, der festen Überzeugung bist, nicht tolerant mit dir umgehen zu können, ist es hirntechnisch unmöglich zu erwarten, dass andere Leute das anders sehen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist ja wirklich eine Intoleranz mir selbst gegenüber. Ne? Ja.
Ja.
So habe ich das eigentlich auch noch nicht gesehen. Ja.
Genau.
Ja.
Deswegen habe ich bei dem Selbstbild auch als erstes angefangen, weil es ist immer das alte Lied, wir projizieren immer in die Köpfe der anderen, was wir selber von uns halten. Auch im Positiven.
Das stimmt so, ja.
Zu Anfang Leute, die sich gut finden, gehen auch davon aus, dass man sie selbstverständlich mag. So, warum sollen sie auch nicht?
Ja.
Also so.
Ja, das habe ich das am Anfang vielleicht ein bisschen im falschen Hals bekommen. Aber es ist ja wirklich so, ja. Ja, das stimmt. Ja.
Ja?
Vielen Dank, Steffi.
Sehr, sehr gerne. Danke für das tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, das war ein ganz besonderes Gespräch für mich. Es ist auch ein Thema, mit dem ich bisher so gut wie nie als Psychotherapeutin zu tun hatte, weil es ja statistisch einfach auch nicht so häufig ist. Und es war eine ganz tolle Begegnung für mich mit Lara. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie es schaffen wird, das, was wir heute besprochen haben, in ihrem Leben umzusetzen. Das nächste Mal ist Luise bei mir. Und Luise hat das Thema, dass sie grundsätzlich so das chronische Gefühl hat, sie ist irgendwie nicht wichtig. Und das belastet natürlich auch ihre Freundschaften, weil sie sich schnell gekränkt fühlt und dann auch ab einem gewissen Punkt völlig dicht macht und sich komplett aus der Freundschaft zurückzieht. Und wie sie das verändern kann, wie sie auch dieses Grundgefühl verändern kann, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Das war's für heute mit Stahl aber herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.